Schönen guten Morgen, Mahlzeit, beinahe schon. Ich war letztes Jahr hier und habe letztes Jahr gesprochen über das Computermuseum München mit so Dingen, die wir so erlebt haben. Dieses Mal wird es nicht ganz so lustig werden, aber trotzdem hoffe ich interessant für alle. Und zwar wollte ich mal ein bisschen was erzählen, darüber, wie das Supercomputing zur Welt kam. Ich hatte eigentlich vor, einen Vortrag zu machen über die Geschichte von Cray mit so ein paar Seitenästen. Habe dann sehr schnell gemerkt, dass das ein sehr großes Fass ist, wo der Boden weit unten ist, und habe gedacht, das musst du ein bisschen ein Häppchen aufteilen und fangen wir halt mal vorne an. Und das ist eben der Versuch, genau da vorne anzufangen. Kurz zu mir selber. Ich habe irgendwann mal was mit Strom gelernt und studiert. War dann lange angestellt im Solaris-Umfeld, ich habe viel mit Sun-Kram gemacht, bin seit etlichen Jahren freiberuflich, habe dann auch eine Firma mitgegründet. Wir machen E-Mail-Infrastruktur, also eigentlich nichts mit Großrechnen, sondern ganz andere Dinge. Aber bin eben auch seit 2003 im Computermuseum München, damals war es noch craycyber.org, engagiert. Und dort sammeln wir eben alte Großrechner, restaurieren die Maschinen, versuchen die zu betreiben. Man lernt da eine ganze Menge. Und ich bin dann so auch dort der Mann fürs Grobe. Ne? Also alles keine 30 Ampere, so ein bisschen Kriegsstrom. Das muss schon richtig Dampf haben, das Zeug. Wer irgendwie mir folgen will, es gibt hier eine ganze Reihe Möglichkeiten in Social Media. Ich bin da sehr aktiv. Darüber kann man mich auch gerne ansprechen, wenn man irgendwas wissen will. Ich versuche immer entsprechend zu reagieren. Ja, ich habe schon kurz erwähnt, das Thema Geschichte von Cray ist ein sehr umfangreiches. Es sind ja auch ein paar Jahre. Es gab Verkäufe, Aufkäufe, dann wieder Ausgründungen. Deswegen wird es heute mal nur um einen Teil davon gehen. Ich habe vor, diese Vortragsreihe weiterzuführen, das heißt auch auf den nächsten in München VCFE und auch hier in Berlin am VCFB werde ich dann eben auch mit diesen Vorträgen jeweils versuchen, dabei zu sein, dass man auch so die Geschichte ein bisschen verfolgen kann. Und die Idee dahinter ist, nicht nur die Technologie an sich zu vermitteln oder zu zeigen, sondern mir liegt immer so ein bisschen dran, auch die Kultur außenrum, so wo kommen die Firmen her, wo kommen die Leute her, wo gehen die Leute hin, weil es dann auch ein paar Rückschlüsse gibt, warum in der Entwicklung manche Dinge so passiert sind, wie sie passiert sind. Und das finde ich eben ganz interessant, sich damit zu beschäftigen. Die Vortragsfolien gehen dann auch online, irgendwie wahrscheinlich heute Nachmittag oder morgen. Wenn also jemand das nachlesen will, am Ende sind auch noch Quellen dazu, wenn jemand selber irgendwie Videos schauen will, Bücher lesen will, dann ist es da entsprechend erwähnt. Worum soll es heute gehen? Supercomputing Early Years hat sich getauft. Das geht 46 los, so nach dem Krieg. Eigentlich schon im Krieg, aber die eigentlich kommerzielle Richtung passiert dann eben nach dem Krieg. Es spielen zu der Zeit zwei wesentliche Firmen eine Rolle. Das ist einmal diese Firma ERA. Nein, Quatsch, drei Firmen. Vier. ERA, Engineering Research Associates. Das ist so, ich hätte gerne was dazu sagen, das kommt so aus der US Army raus. Dann gibt es Eckert-Morschle-Institut, wo dann die UNIVAC herkommt. Remington Rand hat die beiden dann irgendwann mal gekauft. Und dann wurde im Laufe der Zeit Contour Data Corporation ausgegründet. Und das ist so der Punkt, wo ich dann auch aufhöre ungefähr. Also ungefähr 1960 hat dann Contour Data den ersten eigenen Supercomputer am Markt. Und das wird auch das Ende des Vortrags sein. Und eine zentrale Rolle in dieser ganzen Zeit spielt ein Seymour Cray, weil der eben maßgeblich beteiligt war an den Architekturdesigns, an den Entscheidungen von diesen Systemen. Und was auch in diese Zeit fällt, das ist die Entscheidung, macht man weiter mit Röhren oder geht man auf Transistortechnik. Ich weiß nicht, wer gestern bei dem Vortrag von Ansgar war, über die, Desktop Workstations, Geschichte der Workstations, der, finde ich, hat ein bisschen den Teil ausgelassen in der Geschichte. Allerdings gibt es auch da keine Workstations von diesen Firmen tatsächlich. So, wo geht das Ganze los? Auch die USA hatte, die US Navy im konkreten Fall, hatte eine Code-Breaking Unit, also ähnlich wie die wie Bletchley Park in England. Hieß Communication Supplementary Activity aus Washington. So war die Bezeichnung von dieser Unit. Und als dann der Krieg zu Ende war, waren die Leute dort, das waren also zum guten Teil Informatiker und Mathematiker, gab es nicht, also Mathematiker im Wesentlichen. Die haben sich gedacht, so, naja, irgendwie war das, was wir hier gemacht haben, jetzt eigentlich technologisch ziemlich cool, das würden wir ganz gerne weitermachen. Der Krieg ist aus, die Armee braucht es eigentlich nicht mehr, was können wir tun? Wir wollen nicht mehr in den Armeedienst weiter eintreten. Und dann haben sie angefangen, darüber nachzudenken, wir könnten eigentlich eine Firma gründen und versuchen, diese Technologie weiter zu benutzen. Das ist nach dem Krieg, wissen wir alle. Da gab es dann diese so kalter Kriegmäßig, ne? So, es war immer noch das Feindbild da. Das heißt, man hat immer noch den Bedarf an Kryptologie oder an Entschlüsseln, also so Kryptoanalyse. Das heißt, das Geschäftsmodell war im Prinzip schon tragbar, durchaus möglich. Und ja, dann hat man eben angefangen, dieses Engineering Research Associates zu gründen, ERA 46, mit das waren so die Treiber davon. Dieser Herr Norris wird später noch wichtig werden. Das ist nämlich der Gründer von Control Data. Oder einer der maßgeblichen Gründer und CEO später. Eine Firma braucht Geschäftsräume oder Firmenräume, wo man irgendwie arbeiten kann. Dazu gab's auch so einen Kriegsrest sozusagen, die sogenannte Glider Factory, wo jemand so eine Art unbemannte Segelflieger gebaut hat, die man also quasi über die feindlichen Linien abwerfen, nach hinten schicken konnte, ins Hintern, um irgendwelche Dinge zu transportieren. Und natürlich braucht man sowas auch nicht mehr. Die Fabrik war da, die Räume waren da. Es gab dann eben auch Verquickungen, man kannte sich und ist dann in diese Firma eingezogen, in Minnesota. Das Ganze hat so ein bisschen das Startup-Feeling tatsächlich. Also man wollte irgendwie was tun, hatte ein paar Ideen. Hatte auch ein bisschen Geld und vor allem ganz wichtig, man hatte im Grunde auch schon den ersten Auftraggeber, nämlich die Navy, wo die Leute alle herkommen, weil denen hat man dann später einfach dieses Kryptozeug verkauft. Und die ersten Maschinen, die sie gebaut haben, das ist so richtig Elektronik, noch wenig mit Computern zu tun, sind sehr spezialisiert. Das ist einmal diese Maschine Goldberg und einmal diese Maschine Demon, die so also tatsächlich speziell fürs Codebreaken gedacht waren und für nichts anderes. Ja. Dann gab es eine Weiterentwicklung. Wir sind jetzt Anfang der 50er. Mit schon Röhren, das war dann schon so Computing-Geschichten. Man hatte einen Trommelspeicher. Das ist so, ich habe leider keine Bilder dabei, aber keine Zeit reinzupacken. Umfangreich. Also Trommelspeicher, das ist so eine Trommel, die dreht sich mit Magnetbeschichtung drauf. Es sind dann viele, viele Spuren und jede Spur hat einen eigenen Kopf. Und so kann man dann eben auf, es ist schon Magnetaufzeichnung, Daten schreiben und lesen. Das Interessante war, als man versucht hat, diese Computer zu verkaufen, das war also auch schon Stored Program, das heißt, man konnte auch das Ding für andere Sachen benutzen als zum Codebrechen, wenn man entsprechend die programmiert hat. Als man versucht hatte, diese Systeme zu verkaufen, wird so eine Situation geschildert, wo dann die Leute bei einem potenziellen Kunden saßen und denen das irgendwie angepriesen haben, was sie da Tolles haben, Rechner und Trommelspeicher. Und der hatte Interesse an den Trommelspeichern alleine. Und dann saß der Vertriebsmensch, saß dann da am Tisch und hatte auf die Frage, was denn der Trommelspeicher alleine kosten würde, keine Antwort. Hat man dann sehr schnell geändert, man hat dann irgendwie angefangen, sich zu überlegen, wie kann man das Ding modular machen und eben auch in Einzelteilen verkaufen, wenn es der Kunde haben will. Und Contadata, die dann daraus hervorgingen, die haben bis zum Schluss relativ viel auch an Platteneinheiten oder einzelne Festplatten verkauft. Das war ein großer Plattenhersteller. Gut, nach Atlas kommt Atlas II als Nachfolgesystem, war von der NSA in Auftrag gegeben. NSA ist auch so ein Ding, das aus diesem Codebreaking-Zeug hervorgeht, aus dem Krieg. Also gibt es eine enge Verknüpfung. Die Entwicklung war damals natürlich noch geheim, ne? NSA, die wird man nichts rauskriegen. Interessant ist, das System wurde verkauft, dann auch später kommerziell, als ERA 1103. Die Nummer ist später noch wichtig. Kann man sich mal im Hinterkopf behalten. Mitbewerber, auch das sind durchaus bekannte Namen, ein paar davon gibt es heute noch, NCR ist heute noch aktiv, Raytheon baut immer noch, ja man könnte sagen Kriegsgeräte, sie sind immer noch in diesem Verteidigungs- und Militärmarkt unterwegs mit viel spezieller Elektronik und eben auch Computergeschichten, Software. Eckert Morschli war natürlich auch ein Konkurrent, der dann später gekauft wurde. Ja, und 51 ist dann eben auch ein Seymour Cray, der dann bei ERA auftaucht. Und es ist mehr zufällig, der wird irgendwie mit seinem Master fertig Braucht irgendwie Geld, weil er das erste Kind unterwegs ist und er wohnt dann eben auch, oder er studiert in Minnesota, wohnt ja auch dort in der Nähe, und er auch hat eben Leute gesucht und ist dann einfach hin und dann hat er irgendwie da angefangen zu arbeiten. So, kurzer Ausflug zum Herrn Cray, der übrigens morgen vor 19 Jahren verstorben ist, nur so nebenbei. Viel zu früh, der ist gestorben an den Folgen des Autounfalls, dem beim Überholvorgang wurde von der Straße abgedrängt und ist dann zwei Wochen später im Krankenhaus verstorben. Sein Vater war eben auch schon Ingenieur, das heißt, er hat schon so die Technologie ein bisschen mit in die Wiege gelegt bekommen. Er hatte ja relativ normales, wenig aufgeregtes Leben, so bisher, war natürlich auch im Krieg, Europa und Pazifik. Als Funker, daher kennt er eben auch, weiß er mit Röhren umzugehen. Man hat also damals mit so Funkempfänger, Sender und so weiter, man hat alles mit Röhren gebaut. Hat dann nach dem Krieg erst den Bachelor in Electrical Engineering gemacht und dann später auch noch den Master in Mathematik obendrauf. Und das ist dann eben der Punkt, wo er angefangen hat, sich Arbeit zu suchen und ist dann eben auch bei dieser ERA untergekommen. Dort fällt schnell auf, dass er sehr gut Theorie und Praxis verknüpfen kann. Also die Kombination, nicht nur Dinge theoretisch zu wissen, sondern die auch praktisch umzusetzen, das ist so eine Eigenschaft, die sich auch durch sein ganzes Leben zieht und die dort von seinen Vorgesetzten sehr schnell aufgenommen wird oder wahrgenommen wird. Und auch, was damals durchaus nicht üblich war, das Verständnis für Digitalschaltungen, weil die ja noch sehr neu waren. Damals hat man halt irgendwie noch viel Analogtechnik und so weiter und so weiter. Und aber so das Denken in digitalen Funktionen, in und oder, auch das fällt schnell auf. Und das führt dann dazu, dass er wurde eingestellt für, stand das nicht irgendwo da drauf? Nein. Er wurde eingestellt, ursprünglich um Pulsübertrager zu dimensionieren, zu entwickeln, zu bauen, also so Transformatorengeschichten. Wurde dann aber sehr schnell aufgrund seiner Fähigkeiten dem Verständnis für diese Dinge sehr schnell zum Designer ernannt, eben für das Control-System von diesem EAA 1103. Und Control-System würde man wahrscheinlich heute sagen, das ist so der Microcode von der CPU, also das, wo dann quasi die einzelnen Funktionen dann abgebildet werden. Und er ist dann eben auch sehr schnell, waren dort die Stufen in der Karriereleiter, vom Senior zum Project und Supervising Engineer befördert oder ist eben aufgestiegen. Und er war bei den Kollegen, bei seinen Untergebenen auch sehr gefürchtet, weil er eben sehr ungeduldig war. Er hat immer alles sofort verstanden und die anderen eben nicht, und dann, ne, das kann doch nicht sein. Da führte dazu, dass eine ganze Reihe Leute sich intern versetzen ließen, an andere Stellen hin, und dann doch wieder relativ nach kurzer Zeit reumütig zurückgekommen sind, weil sie halt bei Cray sehr viel mehr lernen konnten als woanders. Und dazu aber eben sozusagen diese Ungeduld in Kauf genommen, um halt trotzdem von dem Wissen zu profitieren und von der Lernkurve. So. Auch 1950, eigentlich noch ganz kurz bevor Cray dort auftauchte, eine Firma, Remington Rand, die sehr groß war, auch so Elektronikhersteller, die haben eine Firma ERA gekauft. Erst kaufen sie Eckert Marshall. Eckert Marshall, das sind die Univac-Leute an einem ganz anderen Teil der USA, also nicht irgendwie unmittelbar in der Nähe, von Remington Rand gekauft, und ein Jahr später dann eben auch kauft die gleiche Firma diese ERA, wo Cray arbeitet. Und diese Aktienanteile von John Parker, wenn wir ein paar Seiten zurückgehen, der hat zum Beispiel damals diese Glider Factory investiert. Das war ein Investmentbanker, der hat das schon irgendwie so gerochen oder absehen hat können, und der hat seine Anteile verkauft an Remington Rand, und damit wurde ERA ein Bestandteil von Remington Rand. Das führt dann zu ein paar Spannungen innerhalb der Firma, des Konzerns, weil es eben einmal diese Eckert Marshall Leute gibt und einmal diese ERA, und beide machen im Grunde das Gleiche, nämlich Röhrencomputer. Aus der Historie raus kommt eben diese ERA aus dem Militärumfeld, ne, so von der Gründung her, haben ihren Atlas-Computer Und die Eckhard Walsh-Leute machen mehr so die Business-Computing, die Business-Klasse mit ihrer UNIVAC. Und der Unterschied, ich habe sie draufgeschrieben, stellt sich raus, diese UNIVAC 1 war vom Aufbau her so, dass sie irgendwie nur sehr kurze Laufzeiten hatte. Da mussten dauernd Röhren getauscht werden. Die bei dem Atlas waren sicherlich auch Röhren kaputt, aber der war einfach von der Konstruktion her so, dass es weniger ausmachte. Ich weiß nicht, die Pläne kenne ich nicht. Ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich besonders redundant war. Wahrscheinlich nicht, aber ich denke mal halt einfach, der war so aufgebaut, dass der Röhrenausfall vielleicht nicht so das Problem war. Oder auch vielleicht nicht so in einem Extrembereich betrieben, die Röhren. Solche Sachen könnte man sich vorstellen. Jedenfalls ist dieser Atlas-Rechner sehr viel zuverlässiger gelaufen als quasi das Konkurrenzprodukt im eigenen Unternehmen. So, Mitte der 50er bekommt dann Remington Rand den Auftrag zur Steuerung für Interkontinentalraketen von der US Air Force. Und damit betraut wurden innerhalb des Remington Rand zum einen die Eckhard Morsche-Leute, sprich die UNIVAC-Leute, die untersuchen sollten, wie man das Ding umsetzen kann, bauen kann, und auf der anderen Seite auch die ehemalige ERA-Truppe. Und unter dem Supervisor-Engineer Seymour Cray gab es dann eben zwei Teams, einmal geleitet von Jim Thornton, einmal von Dolan Toth. Und die sollten zwei Prinzipien untersuchen, wie weit die geeignet sind. MagStep, das ist ein auf Magnetschaltern basierter Computer. Also man braucht immer irgendwie Schalter, ne? Man muss halt Gatter im Grunde bauen und Unterglieder. Und dieser Dolan Toth, der hatte die Aufgabe, das Ganze mit Transistoren zu realisieren. Und Problem ist, dass halt für Transistoren, die waren zu der Zeit sehr neu, das heißt, man hatte keine irgendwie Best Practices, keine Erfahrung, wie man da jetzt irgendwie Schaltungen aufbauen soll. Das war sehr viel Versuch und Irrtum. Das führte dann dazu, dass es eben sehr, sehr lange dauerte. Und es gibt dann auch die Überlieferung, dass halt nach 4, 5, 6 Wochen ein Herr Crater mal vorbeigeschaut hat, also nach dem Motto, wie kommt ihr denn vorwärts, was dauert denn so lange? Ja, gibt ihr Schwierigkeiten, wir wissen nicht genau, so und so und so. Und dann ging er wohl an die Tafel, hat ein bisschen rumskizziert. Und meinte dann so nach 10 Minuten, ja, so müsste es gehen, probiert das mal so, und genau so war es dann, hat funktioniert. Also auch da merkt man wieder so die Genialität von diesem Menschen, der also so solche Sachen einfach so quasi aus dem Bauch raus umsetzen kann. Vorteil vom Transistor ist ganz klar, der ist sehr viel kleiner, der ist sehr viel zuverlässiger auch als Röhren, auch schneller, aber er kostet eben sehr, sehr viel mehr Geld. Und man braucht eben nicht nur einen in so einem Computer, sondern irgendwie ein paar tausend, also wird das dann schon mal irgendwie schnell teuer. Eckhard Morschli, wie gesagt, machte dieselbe Untersuchung, also die sollten auch überprüfen, was davon irgendwie die bessere Methode wäre, um das umzusetzen, diesen Auftrag. Kamen auch zum selben Ergebnis, aber lustigerweise sollten sie trotzdem mit den Magnetschaltern umgesetzt werden, aus Kostengründen schlussendlich. Kurz danach wurde eine Firma Remington Rand mit Sperry fusioniert, hieß dann Sperry Rand. Und jetzt geht's los, dass plötzlich das Business Einzug hält und nicht mehr nur das Engineering. Das heißt, jetzt geht's plötzlich um Kosten. Man muss vielleicht billiger designen, billiger produzieren. Und das ist gerade bei den EAA-Leuten, wir wissen alle, ne, Militär hat immer irgendwie Geld ohne Ende. Das heißt, da muss man jetzt auf die Kosten schauen, und denen war das irgendwie zuwider. Die wollten so richtig Engineering-mäßig, wir machen das, wir ziehen das durch. Und wurden eben entsprechend unzufrieden mit dieser Business-Geschichte. Und wenn man unzufrieden ist, wie das so ist, dann fängt man an, so, was können wir denn machen, irgendwie kündigen, was anderes machen. Also denkt man drüber nach, eine Firma zu gründen. Haben das intern eine ganze Weile diskutiert. Es sind federführend diese 4 Personen, und dieser William Norris eben, der ist auch schon Gründer von dieser EAA gewesen. Das heißt, der weiß im Grunde, wie es geht, wie man so ein Business startet und lostritt. Allerdings das Problem ist, in dem Fall gibt's keine so enge Verknüpfung mehr zur Army, weil es eben schon eine Firma ist, und die natürlich bleiben die Army-Kontakte bei dieser Sperry Rand, wo sie eben auch betreut werden und die Geräte bauen. Das heißt, man würde eine Firma starten und hat nicht so wirklich Kunden, weil es eben noch keine Regierungsaufträge vor allem gibt. Das ist immer so das Ding, was die gerne haben wollten. Sie haben dann kalkuliert, Plan ist $600.000 Startkapital zu der Zeit. Sie wollten das realisieren per Aktienverkauf, das heißt, ne, man sagt irgendwie, wir gründen eine tolle Firma und kauft Anteile bei uns, ist heute immer noch so. Problem ist, dass Computer zu der Zeit in dem Stil keiner wirklich kennt. Den Banken ist es zu unsicher, Privatinvestoren kennen es nicht, die wissen nicht, was damit für Möglichkeiten verbunden sind. Es gibt ungefähr aus der gleichen Zeit dieses berühmte Zitat von Thomas Watson von IBM, der meinte, es gäbe auf der Welt einen Markt von 5 Computern. Das ist sicherlich nicht, hilft nicht dazu bei, wenn man irgendwie Geld auftreiben will für eine Computerfirma, wenn es solche Statements dann gibt. Aber trotzdem haben sie es versucht, das Geld zusammenzukratzen. Zum Beispiel aus dem Auto raus, also diese beiden, Drake und Ryden hier, Finanzvorstand und Marketing, haben ja so versucht, trotzdem ihre Firma anzupreisen, zum Teil zum Beispiel bei ERA auf dem Firmenparkplatz aus dem Auto raus, wenn die Mitarbeiter abends nach Hause gingen, so wegen, wir haben hier was Cooles vor und willst du nicht mit einsteigen, willst du dich nicht beteiligen. Irgendwann sind es draufgekommen, dass es viel lukrativer ist, Dinnerpartys zu geben, wo die Leute, die dann zur Dinnerparty da sind, irgendwie so im Rahmen des Abendessens eingeführt werden, in was denn da irgendwie Tolles am Entstehen ist und ob sie nicht irgendwie Geld geben wollen. Und sie haben sage und schreibe, das Doppelte an Kohle aufgetrieben, was sie ursprünglich geplant haben. Also eigentlich durchaus erfolgreiches Funding, würde man sagen. Und so kommt es dann eben im Herbst 57 zur Gründung von Control Data. Mit damals noch keinem Seymour Cray, der war noch in einem Projekt bei Sperry Rand beschäftigt und man wollte in einem Navy-Projekt und man wollte die Navy nicht verärgern. Aber trotz allem hatten sie endlich ihre eigene Firma. Das erste Büro war in einer 501 Park Avenue, auch die Nummer ist später nochmal wichtig. Es war ein Papierlager von einer Zeitung mit so großen Papierrollen auf Paletten. Es war laut und staubig, eigentlich keine schönen Arbeitsbedingungen, aber das war eben ne, so ihrs. Wir haben wieder eine Firma, wir können wieder irgendwie anfangen. Es gibt auch Erzählungen, wo dann in so einer Cray-Biografie, wo er dann so schreibt, dass er irgendwie, er hat immer gerne nachts gearbeitet, wo irgendwie weniger los war, weil dann konnte er in Ruhe halt seine Dinge da durchdenken. Wenn dann plötzlich irgendwie Paletten knacken, weil halt diese Papierrollen so schwer sind, und dann hat er schon irgendwie ab und zu Schiss gehabt, dass er übrigens das ganze Gebäude zusammenbricht, aufgrund der Last von dem Papier. Und auch das bei so einer Neugründung, jetzt hatten sie zwar eine Firma, aber wussten nicht genau, was wollen wir eigentlich verkaufen. Registrierkasten wäre eine Möglichkeit gewesen. Es wurde diskutiert, Erdölpumpensteuerungen, ne, USA, viel Öl. Es wurde diskutiert, Produktdatenaufzeichnung für die Industrie, Produktionsdatenaufzeichnung. Damit waren sie zum Beispiel bei Chrysler, haben das irgendwie Chrysler vorgestellt, so wir könnten bei eurer Herstellung da ganz toll die Produktionsdaten aufzeichnen, die ihr vielleicht irgendwie auswerten könnt. Die haben sie dann zum Teufel gesagt, brauchen wir nicht, wollen wir nicht, macht keinen Sinn. Heute machen es alle, aber das ist ein anderes Thema. Zur gleichen Zeit ungefähr, es gibt immer noch das Lawrence Livermore National Laboratory, die damals Atombombe entwickelt, gebaut haben oder den Auftrag hatten, das Ding zu bauen, also Nuklearwaffen, die überwiegend per Simulation entwickelt wurden. Und Simulation braucht viel Rechenleistung. Das ist im Grunde ist sowas eine finite Elemente-Methode mit vielen, vielen Differentialgleichungen. Wir hatten gerade vorhin Analogrechner gehört. Und wenn man quasi bei so einer finiten Elemente-Methode, das ist so Gitter und an jedem Gitterpunkt berechnet man die Parameter. Und wenn man das Gitter feiner macht, dann steigt die Rechenleistung, die man dazu braucht, exponentiell an. Und genau das wollten die tun, ne? Weil wir natürlich die Entwicklung feiner haben und genauer haben, also muss man das Gitter feiner machen, also braucht man mehr Rechenleistung. Und das führte dann irgendwann mal zur Philosophie dieses Labors, dass sie sagen, wir wollen immer das Schnellste und Größte, was es gibt, egal was es kostet. Kosten spielen keine Rolle, wir sind militärfinanziert, ne? Egal, wir wollen einfach eine Rechenleistung haben. Und das hilft ein bisschen dann auch dieser Control Data, weil damit natürlich sozusagen zumindest der Bedarf da ist an schneller Rechenleistung. So, ein Herr Cray kommt nach, die Leute sind auf Produktsuche. Ein Herr Cray sagt dann, alles, was ich kann, ist Computer bauen, und genau das will ich tun. Und damit war klar, was eine Firma Control Data in Zukunft ausliefern wird, nämlich Computer. Keine Registrierkasten, keine Erdölpumpen, sondern Computer. Also fangen wir an, so Dinge zu bauen. Sie wollten von Anfang an auch mit Transistoren arbeiten. Der Vergleich Transistorröhre und Magnetschalter war ja schon vorher vollzogen. Transistoren sind teuer. Das ist schlecht für eine aufstrebende Firma. Die haben zwar Startkapital, aber trotzdem muss man sie irgendwie gleich zum Fenster rauswerfen. Also ging Cray los, ein paar Schritte die Straße runter zum nächsten Block, da war ein Elektronikladen und dort hat er immer die Ausschussware gekauft. Die hat irgendwie, normalerweise wurden früher Transistoren bei der Herstellung ausgewählt, die wurden ausgemessen, bevor sie in Verkauf gingen, das macht das Ganze teuer. Und so die Bauteile, die nicht mehr ausgemessen wurden, das war dann so das Schüttgut quasi und das haben dann die Elektronikläden an Bastler verkauft. Und genau das hat er gekauft, der Cray. Allerdings haben diese Dinger ziemlich viel Bauteiltoleranz, weil es eben keine ausgesuchten Bauteile waren. Und dann hat er lange experimentiert, bis er eine Schaltung gefunden hat, wo quasi diese Bauteiltoleranz kein Problem mehr ist. Und jetzt habe ich heute leider meinen Elektronenjoker nicht dabei, meinen Schaltungstechnik-Joker nicht dabei. Ich sollte es selber wissen, aber ich tue es nicht, weil das lange her ist. Es ist auf jeden Fall eine Rückkopplung von zwei Transistoren, sind über den Emitter gekoppelt. Und das Entscheidende ist, das sind diese beiden Dioden, habe ich mir sagen lassen. Und zwar eine sorgt dafür, dass der Transistor beim Low-Pegel nicht in die Sättigung reingeht. Damit kommt er schneller wieder raus, wenn er schalten muss. Und das andere ist, dass der, wenn der Transistor ausgeschaltet ist, also das ist quasi so eine inverse Logik, also Negativgeschichte, wenn der ausgeschaltet ist, dann geht der Signalpegel nicht auf die minus 20 Volt Betriebsspannung hier, sondern nur auf minus 3 Volt. Und das kann man sich recht leicht vorstellen, der Sprung von minus 0,5 nach minus 3 Volt, der ist sehr viel schneller zu machen, als der Sprung von minus 0,5 auf minus 20 Volt. Einfach weil das Delta viel kleiner ist. Und genau das war der Clou dieser Schaltung. In mancher Literatur wird die Schaltung Cray zugeschrieben, aber es ist wohl so, das ist eine Darlington-Schaltung und die wurde von Darlington 53 patentiert. Ob das Cray damals wusste oder nicht, ist unbekannt. Es scheint so, als hätte er es nicht wirklich gewusst. Mit der Schaltung, das ist auch hier unten die Quelle draufgeschrieben, die ist aus einem CDC, aus einem Control Data Manual raus. Und das ist so eine der Grundschaltungen, die man bei Control Data auf ganz, ganz vielen Modulen immer wieder findet. Also das ist quasi, darauf bauen die ihre ganze Logik, ihre ganz ganzen Logikgeschichten auf. So, dann war das erste, das war mehr so ein Testgerät sozusagen, der Little Character. Das sind dann solche Logikmodule. Da sieht man jetzt auch wieder, das sind vier Transistoren. Das ist die Rückseite hier dazu. Und das sind dann immer genauso zwei so Transistoren mit ein bisschen Beschaltung außenrum. Ist dann immer eine solche Schaltung. Und von diesen Modulen stecken hier ganz, ganz viele drin. Immer so eine nach der anderen. Die haben normalerweise da hinten dann auch zwei Messpunkte für Debugging, wo man so Oszilloskop anschließen kann. Gibt es dann bei neueren oder bei späteren Geräten, gab es dann auch so Maintenance-Manuals, wo dann genau drin steht, du musst das Oszilloskop mit den Einstellungen an die und die Punkte anschließen und dann führst du dir so das Kommando aus und dann muss irgendwie der Kurvenverlauf erscheinen. Wenn der erscheint, mach weiter auf Seite 38, wenn der nicht erscheint, mach weiter auf Seite 57. Und dann blättert man halt irgendwie so weiter und dann kommt der nächste Debugging-Step. So geht man da durch. War eine 6-Bit-Maschine, also relativ klein nur, weil es eben wirklich als Test gedacht war. Gebaut 57, 58 in der Gegend. Und es war eben auch schon mit dem Hintergedanken, dass man später das Ganze entsprechend groß skalieren will und schauen wollte, wie das denn skaliert, so wie verhält sich die Transistoren in der Stabilität, wenn die warm werden, in der Zuverlässigkeit und solche Sachen. Und dann haben wir das Ganze größer gemacht. Make it bigger. 59 die Entwicklung, eben diese 1604 und jetzt brauchen wir wieder die Zahlen von vorhin. Gerüchteweise heißt es 1103, die ERA 1103 war die letzte Maschine, die sie bei ERA gebaut haben gemeinsam und 501 ist die Adresse der neuen Firma und das addiert gibt dann eben 1604. Es ist wahrscheinlicher so, dass die Nummer daher kommt, dass das Ding 16K Memory hatte und 4 Tape Units konnte. Das ist zumindest eine, ich sag mal, Augenzeugenüberlieferung aus Interviews von ehemaligen Mitarbeitern, Angestellten. Ja, ansonsten basiert auf Germanium-Dioden. Silizium kam erst später. Hatte ein halbes Megahertz Taktzyklus und war damit zu der damaligen Zeit die schnellste Maschine der Welt. IBM hat auch versucht, solche Dinge zu bauen, die waren aber relativ abgeschlagen an der Stelle. Und Es war natürlich sehr viel kleiner als die UNIVAC, die auf Röhren basiert. Da kann man sich vorstellen, so Transistoren, das ist irgendwie ein Schrink um Größenordnungen verglichen zu einer Röhrentechnologie. Gab es dann außerdem noch, also erstmal als 48-Bit-Maschine, so war das das Hauptdingens. 48-Bit heißt in dem Fall, der Adressbus ist entsprechend breit, auch die Register. Gab es außerdem noch als 24-Bit-Maschine, also halb so breit, als CDC 924. Das war dann eben, wenn man es nicht ganz so schnell brauchte, für so Business-Anwendungen zum Beispiel. Es gab noch eine 12-Bit-Variante, das ist die CDC 160. Die hat man häufig benutzt an dem System als I/O-Prozessor, quasi alles, was irgendwie so Richtung Band damals typischerweise ging, oder Lochkarte, war dann so ein extra Prozessor. Und es gibt noch die 160A, das konnte man standalone betreiben als so fast schon Desk-Size-Gerät. Gab es auch montiert in einen Schreibtisch fertig drin. Das heißt, man hat quasi den ganzen Schreibtisch gekauft und ein Teil von dem Schreibtisch war dann der Rechner integriert. Und das war wahrscheinlich so das, wenn man so will, der erste Minicomputer, den man so am Markt kennt. Also wo man dann sich wirklich so nichts Großes, Zentrales mehr, sondern so am Schreibtisch das Ding hatte. Ja, so sah das Teil aus. Hier die Bandlaufwerke, die laufen hochkant, also eine Spule oben, eine Spule unten. Die Bedienerkonsole und das ist dann die eigentliche Rechner- und Speichereinheit. Wenn man das aufmacht, das sind dann so auch wieder solche Module hier gesteckt auf so Dinge, die man so rausklappen kann, um dann eben ranzukommen. Man muss rankommen zum Debuggen im Wesentlichen. Und normalerweise ist dann eben irgendwie hinten dran, ich habe jetzt ja kein Bild dabei, auch noch so die Backplane quasi. Das ist bei späteren Maschinen, ich denke, da wird es genauso gewesen sein, war das eine recht lose Verdrahtung von einzelnen Drähten. Lose deswegen, damit man zum Beispiel die Signalwege kurz halten konnte und die alle gleich lang halten konnte von einer von einem Signalweg. Das hat zum Beispiel IBM. Bei IBM war es immer so, die haben zu der Zeit die Backplane oder die Signalwege, die Kabel, die Drähte, immer schön, ne, Kabelkanäle, deutsche Ingenieurskunst, alles schön verlegt, alles ganz wunderbar, toll und sauber, führt dann aber dazu, dass man eben irgendwelche Übersprechgeschichten leichter drin hat, Signallaufzeiten sind nicht gleich und solche Dinge. Und das war möglicherweise auch ein Problem, dass die eben nicht so schnell konnten wie ein Herr Cray hier. Ja, wozu hat man die Maschine benutzt? Moment, war da nicht irgendwie nur? Nein. Wozu Nein, Quatsch. Erstmal Details zur Maschine. Das waren eben eine 48-Bit-Maschine, 32K Worte. Also kann man sich das aussagen, 32K mal 48-Bit. Das war als Core-Memory ausgeführt, so Magnetkernspeicher mit so Drähtchen durch. Der erste Kunde war die US Navy, von da kommen die her. Die Verbindungen haben noch funktioniert. Und zwar für ein Fleet Operations Control Center, FOCC, an mehreren Standorten. Genau, das habe ich schon erzählt, von der 12 und die beiden 12-Bit-Versionen. Interessant war, die drei Most Significant Bit im Akku, die waren verbunden über einen DA-Wandler an einen Verstärker. Das heißt, die haben quasi, damit konnte man Musik machen mit den drei Bits. Und das konnte man zum Beispiel auch nutzen zur Fehlersuche oder zum Debuggen. Und auch da gibt es dann so Geschichten, wenn man zum Beispiel das benutzt hat und gehört hat, dass immer die gleiche Melodie kommt oder so, dann konnte man relativ stark davon ausgehen, dass das System in irgendeiner Endlosschleife hängt, weil halt immer wieder repetierende Muster laufen. Und gerüchteweise gab es Operators, die anhand der Melodie, die da gespielt wurde, sagen konnten, entweder was gerade die Maschine gemacht hat oder an welcher Stelle im Programm sie gerade war. Weil es ja zum Teil ganz charakteristische Muster offensichtlich waren. Der Aufbau der 32K waren in zwei Bänken zu je 16 Kilobyte. Nein, nicht Kilobyte, 16K Worte. Und die Aufteilung war, dass die eine Bank hatte die geraden, die andere Bank die ungeraden Adressen. Der Memory Cycle Time, die Memory Cycle Time war 6,4 Mikrosekunden. Das Ganze hat man dann Phasen verschoben, um 3,2, also genau um die Hälfte, und hat quasi erst die eine Bank, dann die andere Bank ausgelesen, mit jeweils dem Phasenversatz. Und es führt dazu, dass man eine mittlere Zugriffszeit bekommt von 4,8 Mikrosekunden, was zu der Zeit schon recht beachtlich war auf den Speicher. Die Leistung der Maschine wird angegeben mit ungefähr 100.000 Operationen pro Sekunde. Ende der 50er. Verkauft 1960 das erste Stück. Was hatte ich noch drauf? Ach so, ja genau. Benutzt hat man es eben, das ist immer der Anwendungszweck, Erdölsuche, die Software dazu hieß Masquerade, das war dann eben so, das war für die so Textmustererkennung, wo man dann quasi in bestimmten, wenn man so Ölfelder durchsucht hat, dann gab es offensichtlich Textdateien oder irgendwie, wo das dann irgendwie festgehalten war und man hat dann nach bestimmten Mustern gesucht und das war eben eine so Anwendung auf dem Dingens hier. Flottensteuerung habe ich schon erzählt. Das nennen sie dann Automated Control Environment. Das war eine Installation von, man könnte es nachlesen, ich meine irgendwie so 10 bis 12 solche Maschinen, das ist schon recht beachtlich, schon ein bisschen eine Menge. Und dann eben auch Steuerung für Interkontinentalraketen, die damals so die ersten auf den, nicht auf den Markt, aber in die Welt kamen. Das ist dann der Minuteman One, das war so die erste Kontinentalrakete, die damit gesteuert wurde, in diesen Silos. Gab es normalerweise immer zwei so Maschinen pro Silo. Die dann eben zur Steuerung von der Rakete da waren. Und es gibt einen, ja, ich will jetzt sagen Nachbau, aber eine russische Variante, BESM-6, von ungefähr 10 Jahre später, die war absichtlich softwarekompatibel gehalten. Ob es jetzt wirklich kopiert war oder Eigenentwicklung und die nur irgendwelche Daten hatten, um es kompatibel zum Mikrocode zu haben, weiß ich nicht. War jedenfalls sehr viel schneller und war eben in Russland stark im Einsatz. So. Ja, das waren so die erste Kunde war die Navy, diese Postgraduate School hat wir hier bekommen. Und dann sieht man schon, dann zieht es irgendwann einmal so, zieht sich's nach. Dann kommen Universitäten, Industriebehörden, dann kommt irgendwie die Privatwirtschaft mit Lockheed, State of Israel, lustigerweise. Finde ich irgendwie irgendwie irritierend. Und eben dieses Lawrence Livermore National Laboratory für die Nuklearwaffenentwicklung, die eben auch immer so das größte, schönste, schnellste haben wollten, was so aktuell da ist. Ja, der Aktienkurs ist dann entsprechend gestiegen, von $1 auf $9. Später war er dann $135 mal irgendwann, also die waren schon sehr erfolgreich. Führt dann dazu, dass das erste Mal ein größerer Investor daherkommt und dick Geld investiert. Die haben auch das Insurance, also Versicherungsfirma, die haben dann auch sich eine ganze Reihe von den Dingen in den Keller gestellt für finanzmathematische Berechnungen. Und nachdem das Ding jetzt auf dem Markt war, fertig entwickelt war, war ein Herr Cray frei, wurde dann kurz eingesetzt, bei einer CDC 3000 mitzuarbeiten. Das war so ein Zwischending, das sollte eigentlich nicht so der Supercomputer sein, sondern mehr so das Gerät für die fürs Business Computing, also so Banken, Versicherungen, so die Richtung. Da war er kurz dabei, das war ihm dann sehr schnell zu kommerziell. Er wollte immer so das Größte, Schönste, Beste bauen, mit den irgendwie schnellsten Bauteilen, die man so kriegen konnte am Markt. Und ist dann eben umgestiegen auf die nächste Entwicklung. Ein Punkt noch, diese LLNL-Leute, Lawrence Livermore, die haben auf... Zum einen wollten sie immer das Schönste und Schnellste haben und sie sind auf einer User-Konferenz über das Programmers Manual 1604 gestolpert. Man hat ein bisschen so reingeblättert und stellen fest, dass das sehr übersichtlich und sehr simpel ist zu programmieren. Haben dann nachgefragt, ob es wirklich so ist. Bei einem Anwender, ja, der hat das bestätigt. Und das war dann auch so ein Entscheidungsgrund, diese Maschinen zu kaufen, weil die offenbar sehr viel einfacher in der Programmierung waren, angenehmer in der Programmierung waren. Hat offensichtlich der Designer auch so ein bisschen an den Anwender und an den Programmierer gedacht beim Design der Maschine, als es von anderen Systemen bekannt war zu der Zeit. Es hat sich dann auch natürlich rumgesprochen, dass es bei CDC jemanden gibt, einen jungen Ingenieur, gerade über 35 Jahre alt, der halt mal eben IBM in die Tasche steckt und Sparrow Rand in die Tasche steckt mit seinen Ideen. Und das sollte dann noch ein paar Mal wiederholen, solche Geschichten. Herr Cray beginnt dann eben mit der Entwicklung der CDC 6600. Das ist wahrscheinlich so eine der berühmtesten Supercomputing-Dinge aus den USA von Control Data. Danach kommt dann die 7600 und dann die 8600. Da wurde die Entwicklung eingestellt und aus der 8600 wurde dann später die Cray 1. Also das ist so der Ausblick. Ich bin jetzt hier an der Stelle erstmal fertig mit dem Teil. Es wird dann nächstes Jahr hoffentlich weitergehen mit der 6600 und der 7600, wo man dann ein paar so Design-Details auch wieder sieht. Dann steigt man plötzlich um von von solchen Karten, dann werden die irgendwie, kommen zwei Karten, die, wo dann die Bauteile dazwischen sind, die Widerstände, also so andere Module. Ja, da passiert ja ganze Menge zu der Zeit. Ja, das würde ich dann aber auf nächstes Jahr verlegen und bin damit mit meinem Teil durch. Ich habe hier noch, wer es runterlädt, hinterher die Quellen dazu. Das ist das einzige Buch zu dem ganzen Thema Cray, gibt es leider nur in Englisch, ist aber trotzdem lesenswert. Wie meint der Bekannter kürzlich, das sei mehr ein Wirtschaftskrimi als ein Computerbuch. Ansonsten gibt es eine ganze Reihe Interviews und Papers dazu, natürlich auch Handbücher. Es gibt auch ein paar Vorträge. Bei einem, ich glaube, bei dem hier steht dabei, dass es der einzige Vortrag von Cray wäre. Das ist falsch. Es gibt noch einen zweiten sehr guten, auch auf YouTube. Bei dem erzählt er dann so ein bisschen, es ist dann schon weit in die Zukunft gegriffen, Cray 3, da ging dann der Weg von Silizium zu Gallium Arsenid, was er irgendwie noch schneller schalten konnte, ist aber nichts draus geworden. Ja, Handbücher sind von den Systemen tatsächlich zu kriegen. Auf archive.org oder bitsavers.org liegen sie auch rum. Das ist gespiegelt. Das heißt, man konnte auch mal im Detail nachlesen, wie dann der Aufbau war. Da gibt es so Theory of Operations Manuals zum Beispiel. Es gibt relativ genaue Beschreibungen der CPU. Also wer da sich rein vertiefen will, gibt es eine Menge Betätigungsfelder. So, dann bin ich fertig. Danke für die Aufmerksamkeit und wäre noch für Fragen offen. Ich bin auch noch so ungefähr eine halbe Stunde da. Und dann muss ich zum Zug, weil ich wohne nämlich irgendwie kurz vor Salzburg. Danke.
Hast du zufällig noch ein Bild von der 6600? Okay.
Also das Bild gibt es nächstes Mal von der 6600, ist aber recht ähnlich zu der 1604. So vom Grund, einfach ein Schrank mit Modulen drin, nur die Module sind ein bisschen anders. Die 7600 wiederum, die ist dann anders aufgebaut. Die hat dann so ein so Vierer, ja, so ein klassischer Grundriss quasi, wo so mit 4 Seiten.
Was kostete die Maschine damals so? Standardausstattung?
Ah, okay. Das hängt ein bisschen ab von dem Umfang, was der Kunde haben wollte, wie groß und so weiter, aber man konnte davon ausgehen, zur damaligen Zeit zwischen 5 und 9 Millionen US-Dollar. 5 bis 9 Millionen US-Dollar Stückpreis. Und da ist man auch, interessanterweise, wenn man das mal mit aktuellen Supercomputern ansetzt, jetzt vielleicht nicht so diese ganz großen Dinge, wie sie in Jülich stehen oder an der TU München stehen, aber so ein größeres System, das eine Firma irgendwie im Keller stehen hat oder Forschungsinstitut zum Beispiel im Keller stehen hat, da ist man aktuell auch so dabei mit 2, 3, 4 Millionen Euro ungefähr. Das ist natürlich viel leistungsfähiger, da sind noch die Platten mit dabei und so Kommunikationskomponenten, Switches und der ganze Kram. Aber sagen wir mal so, wenn man das aktuellste, schnellste, neueste haben will in so einer halbwegs benutzbaren Form, ohne gleich ein riesen Gebäude dafür bauen zu müssen, dann ist man wahrscheinlich preislich so über die letzten 40, 50 Jahre immer in ungefähr in der gleichen Preisregion. Natürlich Inflation und so weiter nicht berücksichtigt. Ja, dann keine Fragen mehr. Danke.